Sind die so Vanilla?
Ja, die sind die richtig beiden. Vanilla.
Ja?
Ja.
Krass.
Die sind richtig Vanilla. Wollen wir starten? Okay. Gut. Ja.
Hallo, ihr wilden Hummeln, und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
Ich bin Konstantin.
Ich bin Kerstin, und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung.
Zieht eure feinen Schlipper an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt.
Hallo, ihr wilden Hummeln, herzlich willkommen zu unserem Sonntagstalk.
Wie wir lieben wollen.
Ich bin Kerstin.
Und ich bin Konstantin.
Und ja, wir freuen uns, dass das schon jetzt die vierte richtige Episode ist, oder?
Ja.
Ja, und die fünfte insgesamt, ist es so?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Voll schön. Und es hören tatsächlich Menschen zu, ich bin absolut geschockt, dass es da draußen wahrscheinlich auch fremde Menschen gibt, nicht nur Menschen, die wir kennen, die uns zuhören. Also schreibt uns gerne mal, wer ihr seid und warum ihr uns zuhört,
ja,
und wie ihr auf uns gekommen seid. Ich bin total neugierig.
Das würde uns sehr interessieren.
Ja, richtig schön.
Ich war auf jeden Fall auch sehr begeistert, weil du mir ja immer sehr stolz präsentierst, wie viele Leute uns zuhören.
Ja, die Statistik.
Oder wie viele Leute überhaupt meine Folge gehört haben. Und das ist doch schon sehr interessant. Und dass wir mittlerweile über 50 Abonnenten haben, ist...
und das ist halt natürlich komplett lächerlich in Internetzahlen, aber so viele Leuten haben wir auf jeden Fall nicht Links zu diesem Podcast geschickt. Das heißt, es hören auch andere Menschen außer unsere FreundInnen.
Ja, und das ist...
das ist schön.
Schön.
Voll gut. Ja, also ihr Fremden da draußen, hallo und danke, dass ihr uns zuhört.
Ja.
Ja, wie immer starten wir mit unserem Wochenrecap. Und ich glaube, du bist dran.
Ich glaube auch, ich bin dran. Und ich weiß ehrlich gesagt die Woche gar nicht.
Wie immer. Das sagst du immer.
Montag haben wir, glaube ich, nichts gemacht. Dienstag war sowieso frei. Aber da haben wir, glaube ich, entspannt.
Da haben wir uns mit Freunden getroffen.
Das auch.
Abends. In der Kneipe.
Ja. Und Mittwochs, Donnerstags hast du hier ziemlich viel zu Hause aufgeräumt.
Herbstputz.
Weil du frei hattest. Freitag waren wir unterwegs. Was haben wir nochmal gemacht?
Habe ich gerade mit dir drüber gesprochen? Habe ich gerade vorgelesen in der WhatsApp an meine Freundin.
Ach so, stimmt. Freitag warst du weg.
Ja, auch. Ich war erstmal.
Freitag warst du weg.
Ich war bei sehr guten Freundinnen von mir, die haben ein Baby bekommen vor 2 Wochen. Und ich war da und habe die beiden gesucht und das Baby gesucht und meine Freundin und deren Hund begleitet zu einem Tierklinikbesuch. Und ja, das war super, super, super schön.
Ja, und da hast du mir davon erzählt und dann sind wir...
Haben wir Spinatnudeln gegessen?
Ja, das auch. Und dann sind wir zum Spanking-Stammtisch gefahren.
Erzähl bitte mal, was der Spanking-Stammtisch ist und wie das für dich war.
Das ist so ein Treffen in einer Villa.
Von der haben wir schon berichtet.
Von der,
weil ich da gerne Party veranstalten würde.
Genau. Und diese Location haben wir uns schon mal angeguckt. Da war der Stammtisch. Wie gesagt, sehr schöne Location.
Mit, perfekt für
mit
so einen
schönen alten Möbeln,
ja,
und unten so einem Kellergewölbe.
BDSM-Keller.
Ja, BDSM-Keller. Und da war dann halt so ein Stammtischtreffen, wie man das so kennt.
Also man das so kennt.
Wo gefühlt jeder hinkommen kann, aber halt auch Stammtischleute, so, die da immer hinkommen.
Ja.
Und Die Prämisse davon ist natürlich, dass man Verbindungen knüpft und Leute kennenlernt und andere Standpunkte sieht, beziehungsweise andere Arten des Spiels, worum es da, worum es jeweils geht an den verschiedenen Stammtischabenden. Und ja, Freunde zu finden in der Szene, quasi. So, das ist die Prämisse. Und es war echt schön.
Es war ja jetzt ein besonderer Stammtisch. Wir waren ja zum ersten Mal da.
Wir waren zum ersten Mal.
Und wir waren schon auch aufgeregt, weil wir gar nicht wussten, was uns erwartet.
Ja.
Ich habe eine Bekannte, die da war letzten Monat. Das ist einmal im Monat der Stammtisch. Die hatte ich vorher gefragt, wie es ist mit Klamotten und vom Ablauf und so weiter, weil wir uns eigentlich gar nicht so richtig was drunter vorstellen konnten.
Ja. Und wir haben jemanden da getroffen, den wir schon kannten von vorherigen Clubbesuchen.
Ja, den wir mögen.
Den wir mögen. Ein gewisser holländischer Gentleman.
Ein älterer Herr.
Der einen sehr lustigen Akzent hat.
Ja.
Und dem haben wir einmal eine Zeit lang zugeguckt bei seinem Spiel mit seiner Gefährtin und bei anderen zugeguckt. Und da haben wir doch auch gesehen, dass es selbst, dass jede Szene wirklich so andere Typen hat, ne?
Ja.
Also es ist teilweise so unterschiedlich, wie die Leute, was sie für Herangehensweisen haben und was deren bestmögliches Ergebnis aus dem Spiel ist.
Beschreib mal, welche, wenn du so Typen, verschiedene Typen in Kategorien einordnen müsstest, die du da gesehen hast beim Spanking-Abend. Was für Typen würdest du benennen, die da sich so befinden, wenn wir mal so ganz fies in Schubladen denken? Aber ich glaube, das ist halt...
Du meinst Stereotypen, ja. Nicht Typen, nee, Männer.
Nein, Typen von Personen. Ja, von
Stereotypen.
Ne? Genau, Stereotypen.
Also, da gibt's... Also, ich habe an dem Abend die Leute gesehen, die gerne ausgefallene Spiele spielen, wo es wirklich darum geht, die denken sich irgendeine Art Spiel aus und spielen das dann so. Wie zwei Leute sind festgemacht oder bleiben an einer Position und dann gibt es zwei B-spielende Personen, die versuchen, Geräusche aus denjenigen herauszukitzeln. Und je nachdem, wie laut das Geräusch desjenigen ist, der gerade gespankt wird, desto fester wird der andere gespankt, der in dem Moment kein Geräusch gemacht hat. Und
also so die verspielten Sadisten.
Ja, genau, so verspielte Sadisten. Dann wirklich, dann haben wir welche gesehen, die einfach nur ganz stumpf, ohne irgendwelche Geräusche, sich stumpfen Schaden abgeholt haben. Wo eine Dame war, die mit einer Lederpeitsche so lange den Arsch eines Herren vermöbelt hat, bis der wirklich tief dunkelblau war.
Ja, also der sah aus, ganzen, als würde er in Fetzen hängen fast.
Ja, ja. Über den ganzen Hintern verteilt, aber nicht so... Es hat nicht äußerlich geblutet.
Nein, aber innerlich.
Aber innerlich sehr stark.
Es waren nur Blutergüsse und richtig krass. Also aber so habe ich das noch nie gesehen.
Es war wirklich tief dunkelblau. So als ob, also es sah wirklich so aus, als ob man das Blut hinter der Haut entlang fließen sieht.
So war es
auch.
Ja. So wird es gewesen sein. Und sehr großflächig.
Und das ohne, dass der Mann auch nur einen Pieps von sich, der hat keinen Pieps von sich gegeben.
Nein.
Und das fand ich wirklich beeindruckend.
Und sie fand ich aber auch beeindruckend.
Der war so in sich gekehrt und hat das entweder einfach genossen oder es über sich ergehen lassen. Aber
ja, es wird beides gewesen sein.
Eine spielerische Art von beiden gewesen sein. Aber wow, ich glaube, sowas könnte ich niemals aushalten. Aber ich bin ja eh nicht so der Schmerz, also ich bin schon niemand, der Schmerz angenehm findet.
Wie würdest du diese Art Spieler bezeichnen?
Hardcore-Masochisten vielleicht.
Den stillen, leidenden
Hardcore-Masochisten,
ja. Und seine Domina in dem Fall, wie nennt man das denn?
Stereotyp ist, glaube ich, beide dasselbe. Der eine steht extrem auf Schmerz, einfach nur Schmerz,
also
und die andere fühlt einfach nur...
Ja, aber das ist ja dann Sadismus und Masochismus.
Ja, das stimmt.
Ja, und
die
nicht,
eine ist
und nicht
einfach
Subdom.
Purer Sadde... Ja. Sadde
Sadomasochist?
Ja.
Nee, das ist beides.
Sadomaso.
Ja. Wir haben echt gar keine Ahnung.
Ne, das ist das Wort, was man immer benutzt, wenn für Leute, die nur schlagen und sich schlagen lassen und einfach nur in dem Schmerz
in einem Schmerzgame sind.
Ja.
Genau. Aber die den Schmerz gibt, ist ja die Sadistin dann.
Genau. Und
die fand ich krass.
Die fand ich auch krass. Das ist aber auch wirklich so, es ist schon, irgendwie zieht es die Augen an. Also gleichzeitig will man hingucken und denkt sich so, wow. Und gleichzeitig denkt dein Magen sich, oh mein Gott, das sieht so schmerzhaft aus, dass ich fast schon nicht hingucken kann.
Ja, ihr müsst euch das vorstellen, ein junger Mann hing im Keller mit den Händen nach oben an die Decke gefesselt oder war es an einem Andreaskreuz?
Nee, der hat die Hände einfach voll so nach vorne gehalten.
Naja, aber es war auf jeden Fall in so einem, in einem von diesen gemauerten Kellerräumen, die nur mit so einer Lichterkette beleuchtet waren, stand er da total
also er stand ruhig quasi mit dem Angela Rücken Merkel zu ihr Pose.
Und sie stand hinter ihm und hat ihm grinsend
den Arsch
versohlt, aber in einem, also so krass. Und er hat wirklich, es ist da wirklich brutal aus und er hat wirklich nicht mit der Wimper gezuckt. Und wir standen da und waren fasziniert, aber ein bisschen wie bei einem Autounfall.
Ja.
Also es war total schrecklich, weil man mitgefühlt hat, weil sie echt, also er wollte es, ne, es geht ja alles, wir reden natürlich hier über ein reines Konsensdingen, aber der hatte halt so krasse blaue Flecken, und das waren keine blauen Flecken, so krasse Blutergüsse, Hämatome, dass ich mich richtig erschrocken habe. Ja. Und ich bin eigentlich bei diesen Themen relativ, also mich schockierte eigentlich nichts oder wenig, aber das hat mich einfach optisch sehr erschrocken.
Also ich habe Kerstin gesagt in dem Augenblick, oder was ich am liebsten gesagt hätte, ist, das wird, also von der Prügel wird er bis zum nächsten Stammtisch was haben.
Ja,
und die sind einmal im Monat.
Ja. Da wird er lange nicht sitzen können. Aber der war sehr glücklich nachher.
Also ich meine, wir haben den ja hinterher auch sitzen sehen oben.
Mhm.
Aber der sah, in irgendeiner Weise sah der glücklich aus, aber auch so, als ob er am liebsten weinen würde.
Ja,
also der
so
hatte schon Tränen in den Augen.
Ja?
Irgendwie. Ja, das war der aus dem Next.
Ich weiß, aber ich fand ihn eher entrückt.
Ja, ich weiß. Also,
aber man weiß es nicht.
Sah gleichzeitig so aus, als ob er den Tränen nah wäre und wirklich glücklich wäre.
Ja, war wahrscheinlich wird es beides gewesen sein. Der Schmerz und die
Befriedigung. Ich will ihm nichts zuschreiben und auch nichts in den Mund oder in den Kopf
legen.
Nein,
keine Ahnung, wir wissen es nicht. Es hat alles seine Berechtigung und seine Gründe, aber das war das Krasseste, was ich gesehen habe an dem Abend.
Ja, und dann gab es natürlich auch noch so ein, fast schon so eine Art Therapiesitzung.
Mhm.
Wo,
aber das ist generell, finde ich, sehr viel Therapie.
Wo viel Wert darauf gelegt wurde, was fühlst du, also viel gefragt wurde, was fühlst du gerade, wie ist das für dich, was magst du und warum soll ich das sein lassen und
welches Gefühl hast du gerade, benenn das.
Genau. Und wo es so fast schon wie eine Therapiestunde wirkte, ja.
War es auch.
Und ja, das ist nicht so wie man geht in dieses Spiel rein und denkt sich, ich möchte jetzt was Lustiges erleben und hat seinen Spaß und geht dann wieder, sondern man kommt zusammen und geht hinterher schlauer wieder auseinander, weil man mehr über sich und seinen Körper gelernt hat.
Ja.
So war das in dieser Session.
Ja.
Und das war auch schön anzusehen. Ich glaube, sowas ist schwieriger zu lernen, weil man viel, viel Gefühl für andere Menschen und Einfühlungsvermögen braucht, als auch eine gewisse Empathie und Einsicht in die Psyche von anderen braucht. Mhm. Beziehungsweise man braucht ein Gefühl für Psyche.
Mhm.
Und man muss ja auch die richtigen Fragen stellen können, sag ich mal. Und das fand ich so die beeindruckendste Session, die wir gesehen haben an dem Abend.
Ja.
Die war auch von dem Mann, den wir kannten.
Ja, mit seiner Partnerin, die er öfter, also generell glaube ich, also zumindest hat er sie immer dabei, wenn wir den treffen.
Oder sie sieht der Frau sehr ähnlich, die er sonst immer
dabei hat. Vielleicht hat er auch denselben Typ Frau, den er, ja, aber die war auf jeden Fall auch sehr nett, fand ich.
Ja.
Ja. Wir haben an dem Abend selber nicht gespielt.
Das war aber auch nicht unsere Prämisse.
Nein.
Nee.
Es war, also aus meiner Sicht, ich fand's, hab den Abend als total schön empfunden. Mhm. Ich habe mich für meine Verhältnisse, glaube ich, sehr submäßig verhalten, weil ich mich aber auch so gefühlt habe.
Okay.
Oder? Wie hast du mich wahrgenommen?
Nicht wirklich submäßig. Ich fand, wir waren ein Paar auf Augenhöhe, was ich das mal so angucken will.
Mhm.
Aber beide auf demselben Standpunkt.
Mhm.
Nicht wirklich, als ob du mir hinterherläufst und das machst, was ich sage.
Nee, nicht so. Nicht so. Nein, aber ich war für mich aus meiner Perspektive
es kann sein,
deutlich zurückhaltender, als ich das sonst war, wäre. Deutlich
zurückhaltender. In dem Setting ein bisschen in den Subspace
ja.
denken konntest.
Ja.
Oder fühlen konntest.
Ich saß oft sehr brav neben Konstantin, so mit den Händen im Schoß und hab brav aus der Wäsche geguckt. So, das würde ich nicht so machen. Oder das hast du ja nicht gesehen, aber wenn du irgendwie auf Toilette warst oder in der Küche warst, habe ich halt vor dem Raum gestanden und hatte so die Hände so vor dem Unterleib verschränkt und stand da so und habe nach unten geguckt und habe halt gewartet.
Mhm.
Und okay. Jetzt aber nicht im Sinne von, ich tue jetzt mal so, als ob, sondern ich hatte das wirklich so das Gefühl, dass das für mich so ein Subspace war.
Mhm.
Ja. Okay. Und das fand ich schön. Und du warst auch so super Gentleman-mäßig und hast mich da schon irgendwie so ein bisschen rumgeführt und an die Hand genommen und bist so vorne weggegangen.
Mhm.
Und das hat mir gut getan, in dem Space einfach.
Okay. Auch interessant, das mal zu hören.
Ja.
Haben wir bis jetzt noch nicht
Nein.
so drüber gesprochen.
Nein.
Ich fand's auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, ich würde zum nächsten auch wieder gerne gehen.
Ja. Wollte ich dich auch fragen, wie du das siehst?
Ja, und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass wir da öfter hingehen. Zum nächsten würde ich auf jeden Fall gerne gehen, einfach nur um zu gucken, wie sich das so verhält weiterhin, ob das immer dasselbe ist. Aber ich finde das schon cool, wenn da immer ein paar Leute sind, die man dann kennt.
Mhm.
Dann ist es ja auch schön, sich mal wieder zu treffen.
Dafür ist ein Stammtisch ja auch irgendwie da, ne? Dass man sich kennt irgendwann
und
sagt, hey, wie geht's dir? Und ne, cool, dich zu sehen.
Ja, und das finde ich schön.
Ja. Also es war vom Publikum her schon durchschnittlich schon älter, als wir das sind. Es waren ein paar Leute in unserem Alter da. Aber der Durchschnitt war älter.
Ich würde sagen, es war aber keiner in meinem Alter da.
Nee, in meinem.
Ja, in deinem Alter.
Ja.
Ein paar Leute da.
Ja,
in meinem Alter. Aber die meisten waren älter.
Ja, also der Großteil der Menschen war Ü50 und ein paar Leute in den 30ern und in den frühen 40ern, würde ich mal sagen.
Also für Leute, die andere Folgen nicht gehört haben, wir sind übrigens 26 und 39, deshalb...
Ich bin hier die ältere Person.
Deshalb reden wir so von nicht in meinem Alter, aber in deinem Alter.
Genau, und auch deswegen wird wahrscheinlich auch das Thema Altersunterschied an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen in unseren Unterhaltungen, weil das ja schon jetzt nicht wirklich eine große Relevanz hat, aber das schon an der einen oder anderen Stelle natürlich ein Thema ist, was irgendwie mal auf den Tisch kommt oder was in andere Themen mit einfließt. Ich finde, das fließt zum Beispiel auch, zumindest für mich, in das Thema Domrolle, Subrolle
ja,
mit
es
ein.
Ist, es ist schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig, ein ernstzunehmender Dom zu sein, wenn man ein ganzes Stück jünger ist als die Sub.
Ja.
Und wir sind ja auch beide der Meinung, dass Dom sein ja schon in einer Weise benötigt, dass man eine gewisse Lebenserfahrung hat. Eine
Reife, ne?
Hat und Reife hat.
Ja, die man man muss halt so eine gewisse Stärke, also nicht körperliche Stärke, sondern geistige Stärke, geistige Reife haben.
Ja. Um ein guter Dom sein
zu können. Ja, sonst ist es fake.
Genau. Weil sonst spielst du.
So 20-jährige Typen, die bei Tinder schreiben, dass sie dominant sind. Ja, das muss das man einfach ja, mal sagen.
Das war ja aber auch auf der Party irgendwie so ein bisschen.
Ja, das ist halt lächerlich.
Eine kurze Diskussion, wo wir so gesagt haben, es gab halt so eine Vorstellungsrunde, wo jeder sein Alter gesagt hat, wo er herkam. Das hat sich so eingebürgert anscheinend. Mhm. Sein Alter, Namen und wo er herkam. Und dann, ich bin passiv und ich bin aktiv.
Mhm. Oder sadistisch, masochistisch. Die haben verschiedene Sachen gesagt. Ne? Ja, sich ein bisschen über das Switch.
Am meisten war passiv oder aktiv. Ja. Und da haben wir auch kurz mit unserem Bekannten drüber geredet, dass das auch irgendwie so ein bisschen, ja, allein schon dieses ich bin aktiv, wenn man das so äußert, das klingt, dann ist das schon die Gefühl, die halbe Glaubwürdigkeit ist dann schon hin, wenn du das so sagen musst.
Ja.
Oder wenn du sagst, ich bin ein Dom. So, das muss von dir ausstrahlen.
Ja.
Ansonsten, wenn du das so sagen musst, dann ist das gefühlt so wie so ein kleiner Junge, der sagt, ich bin hier der Chef. Ja. Und mit dem Fuß so also auf den Boden stampft.
Das sind die Leute, die denken, sie fassen, oder oftmals die jungen Männer, die denken, wenn sie einmal eine Frau am Hals gefasst haben, dass sie Doms sind, was natürlich völliger Bullshit ist.
Ja,
da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr drüber reden. Das ist ja irgendwie auch gerade einfach so ein Thema für uns, weil wir diese Woche auch haufenweise interessante, intime, sexuelle Begegnungen miteinander hatten, die auch irgendwie sich auf diesem Feld abgespielt haben.
Ja.
Und ich das Gefühl habe, dass wir da für uns irgendwie total viel Progress gemacht haben. Also nicht, dass Progress das Ziel ist, aber dass wir uns entwickelt haben oder in das Feld irgendwie erweitert haben. Ich kann das noch nicht so richtig. Ich versuche es in Worte zu fassen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich finde, wir haben Erfahrungen gemacht und Erfahrungen machen einen immer ein bisschen schlauer.
Mhm. Magst du vielleicht irgendeine Situation von dieser Woche beschreiben, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Mal etwas detaillierter?
Also für abends, ich glaube, das war nach dem Spanking-Stammtisch, wo wir im Badezimmer...
Nee, das war, nachdem wir unsere Freunde getroffen haben. Das war am Dienstag.
Ja?
Im Badezimmer, ja.
Ich komme vor wie so ein Vollidiot, der nie weiß, was passiert.
Aber die Badezimmersituation weiß ich auf jeden Fall, sie war am Dienstag. Aber ist auch egal, wann sie war. Erzähl mal bitte von der Badezimmersituation.
Ja, das hat sich irgendwie so natürlich ergeben, dass wir so ein Spanking-Spiel angefangen haben.
Es damit hat so gestartet.
Mit so einer Spanking-Pause an, die wir schon mal beschrieben hatten,
ja,
dass wir sowas ab und zu haben. Und dann hat sich das weiterentwickelt zu so einem kleinen Machtkampf, sag ich mal.
Mhm.
Wobei du ja auch gerne etwas Gegenwehr leistest.
Mhm. Ja, ich
was
bin
heißt
schon
etwas? Also du leistest gerne Gegenarbeit und bist ja auch generell nicht so, dass du wenn du dich jemandem ergibst, dann meistens eher so aus, ja, ich mach mal, und nicht dich wirklich jemandem unterwerfen. Und da kam es mir aber schon so ein bisschen persönlich vor, als ob irgendwas in dir die Ruhe im Subspace, sag ich mal, gefunden hat und so einen Platz gefunden hat, wo du in Frieden bist, sag ich mal, im Spiel.
Voll schön, hast du es gesagt.
Und da dich schon so ein kleines bisschen unterworfen hast. So kam es mir jedenfalls vor. Hat nicht wirklich lange gedauert, also das Spiel generell. Und dann haben wir noch mit Aftercare einfach die ganze Sache zärtlich abgerundet, uns am Abend geredet, was ich persönlich sehr wichtig finde, Aftercare.
Ist ein Muss in dem Bereich, geht nicht anders.
Ja, und dann sind wir sehr glücklich ins Bett gegangen.
Ja. Also aus meiner Perspektive war das sehr ähnlich. Ich versuche das für die HörerInnen mal ein bisschen detaillierter zu beschreiben, damit die sich vorstellen können, was überhaupt passiert ist, weil es sonst so bildleer ist. Genau, wir haben halt irgendwie so eine Spanking-Pause im Flur gehabt und eigentlich dachte ich, war es das jetzt? Und dann sind wir ins Bad gegangen, weil wir uns eigentlich Bett fertig machen wollten. Und haben uns irgendwie die Zähne geputzt oder ich weiß nicht, irgendwas uns gewaschen. Und irgendwie sind wir dann wieder zueinander gestrebt. Und dann führte es irgendwie dazu, dass ja, du mich so ein bisschen kräftiger angefasst hast und so im Nacken angefasst hast und wir uns geküsst haben. Und dann hast du dich so auf den Badewannenrand gesetzt und mich so auf deinen Schoß gezogen. Und mich schon also deutlich kräftiger angefasst, als du es jetzt ohne Spiel machen würdest. Im Nacken angefasst und runtergedrückt und in den Haaren gezogen, in den Nacken gebissen, meine Beine auseinandergedrückt, all diese Dinge. Und dann ja, habe ich mich so ein bisschen gewehrt und du hast doller gedrückt und dann hast du mich irgendwann so nach unten zwischen deine Beine auf den Boden gedrückt. Und du saßt dann oben auf dem Badewannenrand und ich saß vor dir zwischen deinen Beinen mit dem Rücken zu dir auf der Badematte, auf dem Boden, angelehnt so an die Badewanne. Und ich kann das detailliert gar nicht mehr beschreiben, aber es war dann halt so ein bisschen Machtkampf und Gegenwehr und von dir den Gegendruck und das Festhalten und im Nacken anfassen, an den Haaren ziehen und so weiter und küssen zwischendurch. Und ich bin irgendwie, du hast es so, also das war für mich der Punkt, an dem ich, wie du das schon selber gemerkt hast und festgestellt hast, zum ersten Mal, glaube ich, wirklich aktiv in diesen Subspace reingerutscht, nicht aktiv, passiv, aber ganz bewusst da reingerutscht bin und das kein Spiel in Anführungsstrichen war. Natürlich war es ein Spiel und ich wusste, dass ich jederzeit raus kann, aber dass ich mich wirklich dir ergeben musste, weil ich körperlich irgendwann nicht mehr konnte, mich dir zu widersetzen und dir das auch einfach total abgenommen habe, was du gerade tust. Also du hast meiner Meinung nach, warst du auch total sicher in dem Moment und hattest jetzt nicht das Gefühl, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, was mache ich jetzt, ist es das Richtige und will sie das und nicht, dass sie gleich Stopp schreit. Und es hat sich total echt und total schön angefühlt.
Ja.
Und dann habe ich mich irgendwann wirklich ernsthaft gefügt, in Anführungsstrichen. Und es war so ein ganz, ganz wunderschönes, entspannendes Gefühl. Es war einfach wunderschön, ja.
Okay. Was würdest du sagen, ist der Unterschied dazu, als wenn das jemand macht, dem du dich nicht unterwirfst?
Habe ich auch drüber nachgedacht. Also vor allen Dingen so eine Art von Spiel, was nun mal einfach, ja, das ist schon das, was ich möchte und das, wonach ich strebe. Nicht grundsätzlich und nicht immer, aber dass meine Tendenz einfach immer schon hinging und immer hingehen wird. Das wirklich ernsthaft so zu betreiben, dass ich mich fallen lassen kann, kann ich, also lerne ich ja jetzt gerade überhaupt erstmal mit dir und du bist halt meine First Person, meine Liebe und der Mensch, dem ich halt vertraue. Und ansonsten könnte ich das nur auch mit anderen Personen, die ich wirklich gut kenne und denen ich vertraue und wo irgendwie eine Ebene besteht, bei der ich weiß, dass das gerade einfach ein Space ist, in dem das geht und in dem ich sicher bin, aber auch halt mit einer Person, der ich das auch abnehme. Also dass diese Art von Play und dass ich mich ernsthaft unterordne und ergebe, ist für mich absolut nicht möglich mit irgendwelchen Typen im Club, Fremden, Leuten, die man auf einer Sexparty oder die man hier privat irgendwie nach Hause einlädt für eine mehr oder weniger schnelle Nummer oder so, ne? Irgendein Pärchen, irgendein Typ, so, das wäre absolut nicht möglich. 0,000. Also da brauche ich auch eigentlich solche Spielchen. In dem Sinne brauche ich mit Fremden gar nicht erst anfangen und die brauchen auch gar nicht erst probieren, mich in so eine Richtung zu kriegen, weil das keinen Sinn macht. Dann kann ich, wenn ich gut gelaunt bin, denen zuliebe so spielen, als ob, aber da hat ja niemand was von, also ich zumindest auf jeden Fall schon mal gar nicht. Also das ist was, das muss für mich mit, ich kann, also jemand, der jetzt einfach im Club ankommt und mich würgt und mir eine Ohrfeige gibt oder so, ja, herzlichen Glückwunsch.
Der kriegt wahrscheinlich eine Ohrfeige zurück.
Könnte gut sein, dass er eine zurückbekommt, ja. Das ist schon was sehr Besonderes.
Ja, finde ich auch. Also ich finde auch verschiedene Ebenen dieser Spielerart sind erst möglich ab einem bestimmten Punkt des Kennens oder Punkt des Vertrauens. Mhm. Schläge ins Gesicht sind so eine Sache. Also in einem Videospiel würde man sagen, die schaltet man erst im Endgame frei.
Ja.
Und das ist keine Sache, die man leichtfertig tut und keine Sache, die man bei irgendwelchen fremden Leuten tut.
Nee, das machen aber viele.
Und das machen Amateure, meiner Meinung nach.
Sehe ich auch so.
Amateure, die sich nicht auskennen und meinen, das ist der Weg, um jemanden zu unterwerfen. Aber das ist ja im Grunde genommen ist die Unterwerfung ja gar nicht direkt das Ziel. Das ist das Spiel und die Unterwerfung kommt so mit dabei irgendwann. Und das ist aber nicht das Ende des Spiels.
Mhm. Kann, aber muss nicht.
Kann, muss nicht, aber meistens ist das erst ein Punkt im Spiel und das Ende ist dann wann anders. Und ja, Leute, die das einfach so machen, die haben die ganze Prämisse nicht verstanden.
Ja.
Den ganzen Sinn hinter dieser Art von Spiel nicht verstanden. Und den würde ich auch niemals irgendwas dann trauen.
Nein.
Und glauben.
Also für mich kommt das auch, wenn ich viele Sachen in die BDSM-Richtung und so weiter liebe, kommt das für mich nicht in Frage mit Fremden. Also kann ich mir jetzt, zumindest jetzt gerade, ich sage ja immer, so, keine Ahnung, wie es in 3 Jahren ist, aber jetzt gerade kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich finde, der Reiz daran ist ja genau, dass man das mit einem Menschen macht, dem man vertraut. Nicht der Reiz, das ist die Grundlage. Und dann ist aber auch der Reiz daran, ja, die Intimitätsebene, die man miteinander hat, auszuweiten und sich noch näher zu kommen dadurch. Ich hatte diese Woche durch die verschiedensten Situationen, die wir in diese Richtung hatten, es waren ja mehrere, hatte ich das Gefühl, dass ich dir noch viel näher gekommen bin.
Ja.
Ich habe dich halt auch nochmal in einem ganz anderen Licht gesehen, hört sich so komisch an. Aber ja, ich habe mich einfach noch mehr in dich verliebt dadurch. Wie auch immer das möglich sein soll, dass da noch mehr geht, aber das hat einfach meine Beziehung vertieft.
Ja, ja. Das habe ich aber auch gespürt. Das Vertrauen ist nochmal enger geworden, tiefer geworden.
Ja.
Und die Art, wie man sich gegenübertritt, ist verändert sich, weil wir im Spiel schon einen gewissen Machtkampf haben und es schon darum geht, einen Machtkampf zu gewinnen.
Mhm.
Aber sobald das vorbei ist, sind wir wieder komplett auf Augenhöhe.
Ja.
Und es gibt da viele, für viele ist ja diese Misconception und das, wo Leute sagen so, boah, das ist gar nichts für mich, finde ich total scheiße und dumm sind Machos, weil das irgendwie so eine Art Ding geworden ist, wo Leute so, ja, meine Frau ist immer, das ist meine Sklavin.
Fügsam.
Und die hat immer zu gehorchen und sowas. Dieses typische, die Frau ist weniger wert und muss dem Mann gehorchen. Das hat hat sich das für manche Leute, die das, die entweder falsch sozialisiert wurden oder das falsch verstanden haben, die haben das einfach komplett in den Alltag übernommen. Aber
es ist aber ja auch ein Spiel. Es gibt ja auch Leute, die.
Ja, natürlich. Die das es gibt im Alltag Leute, die leben. Das ein Dauerspiel ist, ja. Aber ich meine die Vollidioten, die Gesellschaft, die das so in den Alltag eingebracht hat, wo das dann einfach so ist, die Frau ist einfach die zu dominierende und der Mann ist das Alpha-Tier, der.
Generell.
Der dominante Mann.
Ja, es ist halt für mich ganz lange auch ein Problem gewesen oder es ist auch teilweise immer noch, das mit meinem Feminismus zu vereinen, weil ich natürlich schon den Gedanken habe, wieso habe ich jetzt gerade das Bedürfnis, mich sexuell meinem Mann zu unterwerfen und da vor ihm zu knien mit den Händen im Schoß und das wundervoll zu finden. Aber es ist halt ja wirklich ein Teil. Und ja, das war am Freitag, glaube ich, auch Thema, ne? Das ist gerade für, wenn man sonst im Alltag, es ist einfach so, dass, wie meinst du das letzte Mal beim CEO-Ding? Wenn man im Alltag einfach an sehr vielen Stellen sehr viele Entscheidungen treffen muss und sehr viele Dinge, die Zügel in der Hand haben muss an ganz vielen Stellen, für mich ist das so eine, also mein Goal ist es, dass ich in diesen Space komme, in dem ich ernsthaft loslassen kann. Und das kann ich trotz Yoga, Meditation, Ritualen und Schwitzhütten und was weiß ich nicht alles, komme ich da ganz, ganz selten rein. In diesen Space, in dem ich ernsthaft wirklich loslassen kann. Und ich glaube, dass diese Form von Spiel mir extrem dabei hilft.
Mhm. Ja. Und jetzt wisst ihr spätestens, dass Kerstin bei uns die Hosen anhat im Haushalt. Und
ich meinte das eher.
Und alles für uns regelt. nein, Spaß. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die einen psychisch entlasten kann. Und einem schon so ein bisschen sanft die Zügel aus der Hand nimmt und sagt, du kannst jetzt dich beruhigen.
Ja, und das ist ein Geschenk für mich. Ja. Für mich ist es, wenn wir so ein Spiel haben, ist es wie, als wenn du mir ein Geschenk machst.
Mhm.
Voll schön. Ja, ich brauche mal kurz noch ein Glas Wein. Moment. Möchtest du auch, ne?
Mhm.
Gehen wir gleich noch in den Whirlpool.
Mhm.
Der Whirlpool ist unsere Belohnung. Nach diesem Spanking-Abend am Freitag mussten wir dann Samstag früh erst einmal zur französischen Großsportwarenkette eures Vertrauens fahren.
Mhm.
Und in der Reitsportabteilung
für Kinder
Zubehör kaufen. Weil wir beide gemerkt haben und natürlich sehr beeindruckt waren von den Spanking-Pros, die natürlich kofferweise Material angeschleppt haben, wie das nun mal
Werkzeug,
wie das nun mal in dieser Szene so ist.
Mhm.
Und das ist ja auch komplett ohne Werkzeug irgendwie auch ein bisschen langweilig ist.
Nein,
nicht langweilig, nicht sagen, aber es ist schon, ich habe festgestellt, ich mag das schon, wenn jemand neben dir steht und so mit der Hand über seine Sachen so wie über Tarotkarten quasi so drüber gleiten lässt. Ja,
über Hostel, über das Amputationswerkzeug.
Ja, naja, gut, das ist jetzt dein Bild des Ganzen. Aber dieses so, oh, was nimmt er oder sie denn jetzt als nächstes? Und dann so, oh nein, nicht das, das tut so weh. Das finde ich schon cool.
Ja.
Naja, da mussten wir auf jeden Fall uns in der Reitsportabteilung Sachen kaufen. Es war nämlich eine Dame da am Freitag, die hatte von diesem Sportwarenhersteller eine Kinderpeitsche.
Ich frage mich immer noch, wie du das rausgefunden hast. Also, das.
Ich hatte eine Ahnung. Und dann hatte sie eine Kinderreitpeitsche bei dem das Ende eine Sternchenform hatte.
Mhm.
Und die Peitsche ist pink. Und ich fand die wundervoll. Und das ist so ein bisschen, das ist auch ihr Spitzname gewesen irgendwie. Mhm. Und das war so ein bisschen ihr,
Was ist das Sternchen oder so? Sternschnuppe, oder?
Wir wollen doch die Leute nicht outen.
Das ist, glaube ich, nicht ihr Joy-Name.
Bin mir nicht sicher. Nein. Vielleicht schneide ich das raus. Auf jeden Fall hat diese Peitsche eine Sternchenform und macht Abdrücke, wenn man sie ordnungsgemäß und kräftig genug einsetzt, auf Körperteilen in Sternchenform. Und das fand ich so großartig und ich wollte unbedingt, dass wir diese Peitsche kaufen und habe am nächsten Morgen kurz meine Recherche-Gen angeschmissen und hatte nach 2 Minuten das Ergebnis und wusste, alles klar, können wir losfahren und kaufen. Und Konstantin hatte sich dann auch noch eine Gerte ausgesucht.
Mhm, die ich sehr mag.
Schwarz, mit so einem breiteren Lederpedal-Ende.
Mhm.
Was dazu geführt hat, dass wir die letzten beiden Tage sehr viel mit diesen Geräten gespielt haben. Und
das macht sehr Spaß.
Es macht sehr Spaß. Und was aber auch dazu geführt hat, wir hatten 10 Minuten penetrativen Sex.
Ja.
Das hat mich sehr glücklich gemacht, auch wenn es dir, glaube ich, immer weht hat, als dass es gut war.
Ja.
Aber dann haben wir aufgehört, weil klar war, okay, wenn wir jetzt weitermachen, also zumindest mit der Penetration via primärem Geschlechtsmerkmal, haben wir aufgehört, weil klar war, wenn wir jetzt länger weitermachen, dann wird es wieder reißen.
Ja, dann also wird sich die Situation verschlimmern.
Wir haben es aber auf jeden Fall geschafft, es so lange bis dahin zu treiben, bis dass es nicht kaputt gegangen ist, wieder die Vorhaut.
Mhm.
Das hat mich sehr gefreut und es war so, ich habe gerade auf meinen Kalender geguckt, wir hatten fast 4 Wochen keinen penetrativen Sex.
Mhm.
Das ist natürlich die Oberhölle. Oberhölle.
Ja.
Und das war wie so eine Erlösung.
Es ist, ja, schwierig.
Sagt deine Gedanken dazu?
Ja, fuck mich einfach ab, ehrlich gesagt. ich habe halt, wie gesagt, dabei nicht viel gespürt, außer Angst davor, dass es heißt. Das weil, es ja wirklich, es hat die ganze Zeit geschmerzt und war, beschreibt man das? Es war so, als ob man versucht, eine Chipstüte oben zu öffnen, ohne dass man die komplett auseinanderreißt und die Chips überall hinfliegen. So, weißt du, dieses, ich muss
ganz genau, vorsichtige Spannungsgefühl.
Genau, den richtigen Druck abpassen, um zu ziehen, aber nicht zu viel.
Schöne Metapher, wie immer. Ja. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Erlebnis, finde ich, dass wir zumindest mal ansatzweise wieder was machen konnten. Und im Nachklang auch zur letzten Sendung, zur letzten Sendung auf ZDF Neo. Im Nachklang zur letzten Folge haben wir das Ganze dann beendet, indem wir nebeneinander masturbiert haben.
Ach so, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, ja.
Wie war das für dich, weil du ja so beim letzten Mal gesagt hattest, du findest es voll gut und möchtest das probieren, aber bist so ein bisschen schissig, ob du das hinbekommst?
Na, nebeneinander masturbieren ist so eine Sache, die... Das ist was anderes.
Als wenn jemand,
zuguckt. Aktiv einfach nur zuguckt und du es dir vor einem Porno machst.
Okay.
Also wenn man nebeneinander auf sich gegenseitig masturbiert.
Was meinst du mit auf sich?
Man nutzt sich gegenseitig als Vorlage.
Als Wix-Vorlage.
Ja. dann ist es schon was anderes.
Mhm.
Vor allen Dingen so nach Sex, um zu finishen. Ist was anderes.
Okay. Das fiel dir nicht schwer?
Nee.
Okay.
Das fällt mir nicht schwer. Außerdem war das die einzige Möglichkeit, wie ich es noch hätte schießen können.
Schießen.
Wow. Pepe fühlt sich echt so, als wäre der eingesperrt mit so einem Verrückten. Ne?
Unser,
so
Hund guckt ist, er. Unser Hund ist hinter einer Glasscheibe eingesperrt mit unserem Gasthund und der findet das nicht so lustig. Er guckt so ein bisschen wie, ich bin ein Star, hol mich hier raus.
Ja.
Sehr leidend, schaut er. Wir hatten noch eine andere Situation diese Woche, über die ich kurz sprechen möchte. Eine schöne, sexy Situation, die sich irgendwie so spontan ergeben hat, nachts.
Ach so.
Die beiden Eisbären?
Ja.
Magst du erzählen?
Erzähl du. Du kannst das irgendwie besser in Worte fassen.
Wir haben irgendwie, wollten eigentlich schlafen und waren schon im Bett und wollten uns echt nur einen Gute-Nacht-Kuss geben und haben dann aus dem Gute-Nacht-Küsschen ist ein kurzer Gute-Nacht-Knutsch geworden. Und irgendwie hatten wir dann aber keine Lust aufzuhören, uns zu küssen. Und dann ist das irgendwie ausgeartet in so ein, keine Ahnung, wie lange haben wir es gemacht? Gefühlt eine Stunde?
Wir haben rumgeleckt, wie die Jugend es sagen
würde. Oh Gott. Aber wirklich ewig lange, ewig, ewig, ewig lange, so richtig Petting-mäßig, ohne uns...
Das war ja auch ein Teil davon.
Ohne uns... ansonsten großartig doll anzufassen.
Nee, aber das ist ja auch teilweise, also ich finde, teilweise ist rummachen, ohne die voll primären schön. Geschlechtsteile anzufassen, außer Brüste und Brust und Arsch.
Nacken und sowas, ja.
Also wirklich ohne die primären Geschlechtsteile anzufassen, sondern nur in die Nähe,
ja.
Ist teilweise echt heißer, als sich direkt zwischen die Beine
zu fassen. Voll.
Also, macht einen dreimal so scharf.
Ja.
Wenn man einfach gar nicht dahin fasst, sondern nur so anteast.
Ja. Und dann so ultra lange. Also ich glaube, es war wirklich fast eine Stunde. Wir konnten nicht unsere Münder voneinander lösen. Ja. Und das war so schön und das war halt gar nicht. Keiner von uns hatte die Intention, dass das passiert. Und das hat sich wirklich zufällig so ergeben. Das sind ja sowieso immer die schönsten Momente. Und dann sind wir so scharf geworden. Ich glaube danach, ja doch, wir mussten es mir noch machen. weil ich irgendwann nicht mehr konnte, nach Ewigkeiten. Aber es war auf jeden Fall so, wir haben so lange einfach nur geknutscht und so wild geknutscht irgendwie mit so viel Zunge und Speichel austauschen.
Ich glaube, realistisch waren es ca. 20 Minuten. Aber
es kam mir vor wie,
eine Ewigkeit. Um eine Stunde.
Ja, war richtig, richtig schön. Und da habe ich nur gedacht, dass man das viel zu selten macht, weil sich das aber auch natürlich tagsüber meistens einfach nicht ergibt. Ich finde, das ist auch so eine Nachtsituation.
Ja, das ist...
Hat man
oder ab und zu morgens.
Ja, aber es ist so ein im Bett liegen und schläfrig sein und dann ergibt sich das daraus
irgendwie. Ja, es ist.
Ja.
Es ist dieses typische jugendlich verliebt sein und einfach im Bett rumliegen und rummachen.
Ja, schön, dass du uns als jugendlich verliebt bezeichnest.
Ich habe die Situation beschrieben, nicht uns.
Ja, hat sich genauso angefühlt. Voll schön.
Ja.
Je nachdem, wir jetzt die ganze Zeit unsere Sexgeschichten hier erzählt haben. Möchtest du noch was ergänzen? Entschuldigung.
Ich finde, ihr könnt jetzt auch mal eure schönen Sexgeschichten auspacken und die uns schreiben auf unserer E-Mail.
Wie wir lieb wollen. @icloud.com oder bei JoyClub bei unserem Profil Wie wir lieben. Alles zusammengeschrieben.
Ja.
Eure coolste Sexgeschichte oder schönste Sexgeschichte aus der letzten Woche. Nicht eures Lebens, aus der letzten Woche.
Na, musste ich aus der letzten Woche.
Aber eine aktuelle. Kürzlich erlebt, die im Kopf hängen geblieben ist.
Ja, was so kürzlich hängen geblieben ist.
Ja.
Falls ihr so etwas habt. Ja, falls ihr natürlich gar keinen Sex habt. Und
dann könnt ihr euch ergötzen an unseren Sexgeschichten.
Dann könnt ihr euch auch einfach was ausdenken und eine kleine
Short-Story
machen.
Ja.
Wir lesen sowas sehr gerne.
Ja.
Wir haben diese Woche auch darüber geredet, dass wir und herausgefunden gegenseitig, dass wir früher gerne echt Sex-Short-Stories gerne gelesen haben.
Mhm, im und Internet, das, als das Internet das noch jung war.
Und das wirklich echt einen schon rattenscharf machen kann, einfach nur zu lesen.
Ja.
Und nicht so, so ein stereotypisches 50 Shades of Grey, sondern halt eine echte Short Story, so als ob jemand auf ein Tinder-Date geht und jemanden kennenlernt.
Ja.
Und die rattenscharfen Sex haben.
Ja, aber ich habe halt immer die Hardcore-BDSM-Stories gelesen, auch schon mit 18.
Und ich habe so normale Date-Stories gelesen, wo Leute mit nach Hause gehen.
Ja.
Weil das war, wovon ich geträumt habe.
Ja. Na, ich hab irgendwie schon mit 18 davon geträumt, auf irgendein Schloss entführt zu werden. Weil ich zu viel Ring der O gelesen habe oder so, ich weiß es nicht. Ja. Nicht Ring der O, Geschichte der O. Ja. Ja, in die Richtung gehen auch irgendwie meine Party-Ideen. Aber ich bin da noch nicht an dem Punkt, an dem ich...
Die sind doch... Aber ist das nicht sehr antifeministisch?
Ja, aber nein, ich muss Geschichte das Ganze... Nein, das muss...
das ganze Konzept muss ein bisschen umgeschrieben werden.
Ein bisschen modernisiert werden.
Ja.
Aber grundsätzlich, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, gerne
genauso
wie submissive zu sein im sexuellen Sinne heißt nicht, dass ich keine Feministin bin.
Genauso wie die ganzen Disney-Filme alle umgeschrieben werden und alle Flops sind. Weil die sich an die Modernität anpassen.
Oh, das ist aber jetzt ein heißes Eisen.
Das ist ein heißes Eisen, aber ich finde das immer lustig, wenn Leute sagen, wir müssen das jetzt umschreiben und umändern.
Ja, finde ich aber richtig so.
In manchen Bezügen ja, in manchen anderen nicht.
Wir haben diese Woche auch einen Film zu dem Thema geguckt, eine Doku, könnten wir auch noch kurz drüber reden.
Können wir auch
drüber reden. Erzähl mal.
Wieso muss ich alles erzählen?
Weil ich so ausgerechnet viel geredet habe.
Ausgerechnet derjenige, der sich so schlecht an Sachen erinnert.
Wir haben eine Arte-Doku geguckt, die verlinke ich auch in den...
Jetzt will ich das erzählen und du
schreibst einfach mal. Nein, ich schreibe auf jeden Fall den Link noch mit in die Folgenbeschreibung.
Wir haben eine Arte-Doku geguckt, sehr interessant, ging quasi um... Also es war quasi so eine Doku, die einfängt, wie eine Frau, eine Regisseurin, einen Vortrag hält. Und das wurde quasi gefilmt und dann wurden noch verschiedene Sachen eingespielt, die sie aber in ihrem Vortrag theoretisch auf einer Leinwand dem Publikum gezeigt
hat. Ja, mit ganz vielen Kinofilmbeispielen. Ja. Ne? Der Film heißt Brainwashed, Sexismus im Kino. Und die Doku gibt es auf Arte, frei verfügbar, aber ich verlinke die auch.
Ja, war sehr interessant, weil es einen Standpunkt gezeigt hat und analytisch auseinandergenommen hat, wie der Sexismus im Kino und in Hollywood seinen Platz findet. So dass es zur völligen Normalität kommt, dass eigentlich alle Filme aus der Männersicht gefilmt werden und meistens die Frau zum Objekt machen.
Ja.
Beziehungsweise zu irgendeinem Objekt. Entweder das Objekt der Begierde oder einfach nur ein Objekt, was schön anzusehen ist. Aber die meisten Interaktionen, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise sexuellen Anspruch, Ursprung haben, sind immer aus der Männersicht gefilmt.
Ja.
Und generell eigentlich alles fast im Kino ist.
Und so sind wir sozialisiert.
Genau.
Und alle Filme aus der Männersicht, die Frau als Objekt, und das merkt man teilweise gar nicht, erst wenn man drauf achtet.
Aber so wie sie das beschrieben hat, sie hat wirklich die ganzen Elemente auseinandergenommen.
Perspektiven.
Und Perspektiven gezeigt, wie Sachen gefilmt werden, ja, und absichtlich der Körper der Frau zur Schau gestellt wird, während Sexszenen zum Beispiel.
Aber und auch an Stellen, an denen es gar keine Rolle spielt.
Ja, genau. Darauf wollte ich noch zukommen, wenn du nicht einfach immer reinsprechen würdest. In Sexszenen und dabei der männliche Körper komplett verhüllt bleibt und dem Publikum enthalten bleibt, weil das will ja keiner sehen. Und theoretisch sieht der Mann ja selber wenig von sich, wenn er die Frau beobachtet, weil es ist ja aus der Männersicht, ja, gefilmt. Und aber auch extrem viel Frauensexualisierung, auch wenn es überhaupt nichts mit der Szene an sich zu tun hat und mit dem Vorangehen der Geschichte des Films.
Ja.
Einfach nur komplett sinnfreie Versexualisierung von, ja, Frauen.
Die Frau fährt Rollerblades und die Kamera folgt 3 Minuten lang nur dem Arsch.
Ja, genau. Aber in hammerengen Tights.
Natürlich.
So, dass man die Schamlippen quasi schon
natürlich. Und es geht gerade wirklich nicht darum, dass die Frau wahnsinnig sexy dargestellt werden soll, sondern die Information ist nur, sie fährt Rollerblades irgendwo hin.
Aber das ist die einzige Art,
und die Einstellung ist, dass es sexuell ist. Ja.
Damit der Großteil der männlichen Audience was zu gucken hat.
Ja, und das ging halt dann ganz viel darum, was macht das mit uns, mit unserem Denken. Das führt natürlich auch viel weiter zu, ne, wie generell die Gesellschaft auf die Frau guckt, dass die Frau immer noch anscheinend irgendwie objektiviert wird an ganz vielen Stellen, sexualisiert wird. Und dass vor allen Dingen auch das, wenn es anders gemacht wird, Filme zum Beispiel anders gemacht werden, dass sie keinen Erfolg haben. Die werden nicht eingekauft. Die kommen eher selten auf die großen Bühnen, auf die große Leinwand, gewinnen selten Preise und finden wenig Zuspruch, weil unser Auge, auch meins, gewohnt ist, bestimmte Filme auf eine bestimmte Art zu sehen oder generell erfolgreiche große Hollywood-Filme zu sehen, aus dieser Perspektive bestimmt gemacht. Und wenn die nicht so gemacht sind, sind wir verwirrt und finden es irgendwie komisch.
Ja. Oder wie Filme teilweise zur Sozialisierung beitragen, zu Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen an Frauen führen, beziehungsweise das für ansatzweise erträglich oder machbar
abzubilden. Ja, es wird so eine Normalität.
Weil wie oft haben wir schon in einem Film oder in einer Serie gesehen, wie ein Mann, der Protagonist, der Held oder sonst irgendwas, James Bond, sich an eine Frau ranmacht und diese wirklich sehr vehement ablehnt und ganz klar ihren Willen zur Schau gibt, dass sie nicht möchte.
Ja.
Und dann wird der Frau hinterhergelaufen, entweder wird eine Tür zugehauen und zugedrückt, die Frau wird an die Wand gedrückt oder sonst irgendwo hin oder festgehalten am Handgelenk. Quasi das Wort dafür ist overpowered.
Ja.
Also,
sie ergibt sich dann doch bereitwillig irgendwann.
Aber erst wird sich nochmal an die Frau rangedrückt und wird gesagt,
du willst es doch auch,
oder ich weiß, dass du es möchtest.
Ja, es wird dir gefallen.
Und dann schmilzt die Frau dahin und ergibt sich dem Ganzen und findet es dann im Nachhinein alles ganz schön.
Ja, sie ergibt sich in einen leidenschaftlichen Kuss und gibt sich dieser männlichen Gewalt hin. Und
so,
wir reden jetzt nicht
von vornherein schon wollte.
Von diesem Sub-Dom-Ding, von dem wir gerade geredet haben, sondern wirklich eine Überwältigung einer Frau, die es nicht wollte.
Und das gibt natürlich vielen Leuten, die das seit ihrer Kindheit an sehen, so welche Beispiele.
Ja, die sehen wir alle.
Ergibt das im Kopf diesen Sinn, wenn eine Frau Nein sagt, heißt das nicht immer
Nein.
Und dann sondern heißt es auch oft, nee, ich sag jetzt Nein, aber eigentlich möchte ich, dass du dich, vehementer versuchst.
Und dann wurde zu dem Thema dann auch noch, also da ging es dann kurz nicht um Film, es war ein kurzer Einspieler genau zu dem Thema, weil über das Thema Missbrauch dann gesprochen wurde, kam eine, ich muss eine Triggerwarnung einfügen, merke ich gerade vorher, kam ein kurzer Ausschnitt von einem Handyfilm, der mitgefilmt wurde vor einem Studentenwohnheim in den USA, irgendwann in den letzten Jahren, was relativ aktuell ist. Da stand eine Gruppe von jungen Männern vor so einem Alpha-Beta-Gamma-Heim, ja, und skandierte laut, Nein heißt Ja und Ja heißt Anal.
Ja.
Also wenn Frauen Nein sagen, meinen die Ja, und wenn sie Ja sagen, heißt es, gibt's mir richtig.
Ja, und das wurde laut im Chor gesungen.
Im Chor gesungen.
Vor einem weiblichen Studentenheim.
Ja.
Oder einer weiblichen Studentenverbindung.
Ja,
so, oder so heißen die ja bei
Studentinnenverbindung. Ja. Ja, und dann, was natürlich auch besprochen wurde, sind diese Filmszenen, in denen Frauen ohnmächtig sind, betrunken sind, irgendwie besinnungslos auf jeden Fall sind und dann von einem Mann irgendwo hingetragen werden und zur Verfügung stehen. Ne? Angeschaut werden, der Rock hochgeschoben wird, immer diese Szenen aufs Bein, aufs Nackte oder auf den Schlüpfer.
Ja, aber vor allen Dingen ja genau diese visuelle Depiktierung des nackten Körpers oder
das total hilflosen
Körperteile, obwohl die Person ohnmächtig, teilweise tot ist in Filmen. Und das ist, wenn man sich das so vor Augen führt und mal so drüber nachdenkt, so, diese Person ist gerade ohnmächtig oder tot oder sonst irgendwas. Und dann wird die sexualisiert von der Kamera, wo man sich
ekelhaft. Ja, darum geht es und um noch ganz viel mehr und wie das unsere Sehgewohnheiten von uns allen manipuliert und wie es eigentlich sein könnte, aber nicht ist, weil das, was Frauen gemacht ist zum Beispiel und nicht aus diesem Blickwinkel gemacht ist, nicht gekauft wird und nicht ins Kino kommt, sondern immer so ein B-Movie-Ding bleibt oder Arthouse maximal.
Hollywood, da
die
Produktionsstätte von erfolgreichen Filmen oder beziehungsweise mittlerweile fast die einzige von richtigen AAA-Filmen, komplett Männer
gesteuert ist. Natürlich, da wo das Geld liegt,
sind
die Männer
an der Macht. Nur Männer, die da an der Macht sind und die wollen davon nichts
sehen. Und die Frauen, die mächtig sind, sind die, die mitgehen. Also auch die Frauenfilme, es wurde ja auch gezeigt, die paar Frauenregisseurinnen zum Beispiel, die erfolgreich sind, die wenigen, die erfolgreich sind, sind die, die mitgehen in einem Schema oder in deren Filmen alle anderen wichtigen Produzentenrollen
von Männern besetzt
sind. Oh, das hat mich wieder so wütend gemacht. Und dazu, heute Morgen, ich war einfach sehr bestürzt heute Morgen, es kam auch wieder zu, also als Frau hat man es ja nicht so leicht. Aber dieses Feminismus-Thema, es hört halt einfach nicht auf. Und dann heute Morgen die schrecklichen vielen Videos aus Israel, die mich extrem bestürzt haben und dafür sorgen, dass ich den ganzen Tag einen riesengroßen Kloß im Bauch habe und angespannt bin und Anxiety habe, weil ich dann auch noch so Doomscrolling gemacht habe und gesehen habe, wie eine junge Frau, Deutsch-Israelin, die auch, ja, irgendwie jeder von uns hätte sein können, wahrscheinlich zumindest bewusstlos und wahrscheinlich noch schlimmer auf so einem Pickup.
Nein, die war tot.
Weiß man. Also man weiß, ja, das wissen wir nicht, wir lagen dann.
Ich habe das Video gesehen, die hatten einen Kopfschuss.
Die hatte zumindest
und einen Kopf. Und die Beine waren gebrochen.
Ja. Auf jeden Fall in allerschlimmstem Zustand auf dem Pickup durch die Gegend gefahren wird und bespuckt wird und was weiß ich, was mit der gemacht wurde. Und das ja auch einfach nur ein Beispiel ist für Gewalt an Frauen in gerade in Kriegs- oder Terrorsituationen.
Mhm.
Ja, schwierig.
Im Militär meistens tatsächlich den Frauen beigebracht werden, dass wenn der Fall eintreten sollte, dass die
gefangen genommen
werden, die darauf trainiert werden oder denen beigebracht wird, sich einzuscheißen und einzupinkeln, damit die so ekelhaft und räudig sind wie möglich, damit die nicht vergewaltigt werden.
Ja, oh mein Gott.
Und das alleine schon ist so.
Es ist
ist eine traurige Wahrheit, aber ist die Wahrheit. Ja. Weil Männer in Kriegsgebieten sind...
Schweine.
Sind wilde
dreckige,
Tiere.
Dreckige Schweine. Ja. Ich muss halt den ganzen Tag einfach an andere Frauen und junge Mädchen. Und dann merkt man, ja, es ist halt so über dasselbe Gelaber, ne? Aber dann sitzen wir hier so... mit unserem Wein und ging gleich in Whirlpool. Und man kann irgendwie nichts ausrichten und uns geht es einfach gerade so gut und pff, gute Laune. Ja.
Die hast du jetzt dran.
Ja, ich wollte es aber sagen, weil ich meine, wir reden ja über unsere Gefühle und dann darf man auch über die Gefühle reden, die
schlecht sind.
Die schlecht sind und die einen belasten.
Ja.
Ja, ich habe noch eine, wollte noch kurz ein Thema ansprechen, was auch nicht so erfreulich ist, was aber einfach wichtig ist.
Mhm.
Nämlich das Thema HPV, was ja auch diese Woche. Ja.
Boah, kann man viele schlechte Sachen
haben. Es ist ja auch voll wichtig. Mhm. Also da werden wir noch wahrscheinlich mal auch nochmal ausführlicher drüber sprechen müssen und immer wieder drüber sprechen müssen, aber ich habe halt eine HPV-Diagnostik bekommen, eine positive, bei meiner letzten gynäkologischen Untersuchung und musste diese Woche, das ist jetzt ein halbes Jahr her, und musste diese Woche zu so einem Screening gehen, wo sehe ich, dass nochmal angeschaut wurde, ob es Veränderungen am Gebärmutterhals gibt. Und wenn es welche gegeben hätte, hätte dann eine Gewebeprobe genommen werden müssen. Und so weiter und so fort. Nur so eine Scheiße, auf die man keinen Bock hat. Alles ohne Betäubung natürlich. Und dann sitzt man da schön breitbeinig auf diesem Frauenarztstuhl und in einen wird reingeleuchtet. Und man zuckt, hat die ganze Zeit nur die Schultern. Oder ich hatte die ganze Zeit nur die Schultern an den Ohren und war mega verkrampft. Und habe auch meinen Arzt total zickig angeflaumt die ganze Zeit, weil ich einfach sauer war, obwohl er da ja gar nichts für kann. Weil ich die ganze Zeit dachte, jetzt kommt der gleich an und sagt, ja, es sieht leider nicht gut aus. Wir müssen jetzt eine Gewebeprobe nehmen. Und jetzt bleiben Sie mal ganz entspannt sitzen. Tut auch nur ein bisschen weh. Und dann wird irgendwie so ein Ding in einen reingerammt. Es ist die Hölle. Ich hatte Glück. Es war meine Veränderungen, die vor einem halben Jahr da waren, waren äußerlich auf jeden Fall weg. Und es wurden nochmal Abstriche genommen, die jetzt nochmal wieder eingeschickt werden. Da muss man gucken, wie es dann von innen aussieht und so weiter. Es kann halt mit einem Krankenhausaufenthalt und so einer Ausschabung enden. Wird es aber nicht.
Nein.
Nein. Aber ich werde jetzt... Ab jetzt, für den Rest meines Lebens, alle 6 bis 12 Monate zu diesem Screening gehen müssen.
Mhm.
Zur Diagnostik und schauen halt, dass alles in Ordnung ist. Weil sich halt aus diesem HPV-Virus, der im Körper steckt, Veränderungen, Wachstumsdinge ergeben können, die zu Gebärmutterhalskrebs führen können.
Ja.
Und der Arzt hat es so beschrieben, dass es vom Risiko ungefähr so ist, als wenn man jeden Tag 10 Zigaretten raucht. Das kann irgendwann... zu einer Krebserkrankung führen.
Muss es aber nicht.
Muss es aber nicht. Und man weiß, das Problem ist, du weißt es halt nicht und muss es deswegen relativ engmaschig kontrollieren.
Ja.
Ah, und das ist halt ein richtig abgefucktes Thema, weil das natürlich auch, wir reden hier halt genauso wie bei dem Epstein-Barr-Virus, den Konstantin hatte, von Herpesvirenstämmen, die übertragen werden. Und HPV vor allen Dingen sexuell übertragen werden. Ich habe sowieso kein...
Das Ganze kann mal wieder ist schuld?
Vielleicht, wissen wir nicht. Es könnte sein.
Doch.
Es könnte sein.
Das Problem ist halt, ich wurde vor einem Jahr circa oder einem Dreivierteljahr von einer ehemaligen Sexpartnerin kontaktiert. Die sagte, sie war beim Frauenarzt und hatte einen Test gemacht auf generelles Sexualerkrankungen und darunter auch HPV und hatte gesagt, dass sie High-Risk-HPV
ja.
bekommen hat. Das war durch Zufall eine Sexpartnerin, eine der sehr seltenen Sexpartnerinnen von mir, mit der ich ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, ein paar Monate davor.
Mhm.
Und die sagte, sie hätte in dem Zeitraum, in dem die Messung stattgefunden hat, von Probe nehmen und Ergebnis nur mit 2 Leuten Geschlechtsverkehr gehabt, generell.
Ungeschützten Geschlechtsverkehr
gehabt? Nee, generell.
Okay.
Geschlechtsverkehr. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Also sie wollte halt ermitteln, woher das kam, beziehungsweise wollte mich warnen, ob ich das vielleicht auch habe.
Hm.
Und sagte halt, weil ich theoretisch dann Überträger bin, wenn ich das auch habe oder sie das von mir hat. Und dann habe ich natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt und versucht, irgendwie an einen Test ranzukommen, um zu gucken, ob ich das habe oder ob sie das von mir hat. Und dann habe ich beim Urologen angerufen, die haben gesagt, nee, wir machen keine sexuell übertragbaren Krankheitentests, das machen Hautärzte. Dann habe ich beim Hautarzt angerufen, die haben gesagt, nee, das machen wir nicht, das macht das Gesundheitsamt. Ja. Dann habe ich beim Gesundheitsamt angerufen und die haben dann gesagt, nee, warten Sie, wir müssen Sie weiterleiten an einen speziellen Kollegen, der dafür zuständig ist. Und der hat dann gesagt, es gibt keine Tests für Männer. Nur für Frauen, weil der Virus nur für Frauen gefährlich ist.
Ja. Arschkarte wie immer?
Arschkarte wie immer. Also ich konnte das nicht testen, ob ich der Überträger bin, weil das für Männer nicht gefährlich ist. Das Einzige, was bei Männern als Ursache davon hervortritt, sind so kleine Warzen im Genitalbereich, die aber auch nur wie Herpes ein paar Wochen lang auftreten und dann wieder sich in den Körper
verziehen. Es kann auch sein, dass du immer den Virus hast und dass der nie ausbricht und dass du trotzdem Überträger bist.
Aber also auf normalem Wege ist man Überträger über Sperma und ganz normal Blut und sowas. Engen Körperkontakt. Aber wenn der Virus ausbricht und man diese Warzen hat, dann kann man quasi selbst bei geschütztem Geschlechtsverkehr andere Leute anstecken.
Ja, weil das über den Hautkontakt. Zum Beispiel, wenn beide Personen jetzt frisch rasiert sind, dann hat man ja immer diese mini kleinen Wunden. Ja, aber und durch diese Reibung von Haut auf einer mini kleinen offenen Wunde kann das schon übertragen werden. Also es ist super schwierig. Du kannst dich letztendlich, und das sagt auch jeder wie bei Herpes, du kannst dich quasi nicht schützen, weil es fast alle irgendwann erwischt.
Also und im Internet haben wir auch dann irgendwann gelesen, dass auch so um die 90% aller jungen Leute dass unter 50 den Virus haben. Ja. Sowohl Männer als auch Frauen.
Ja.
Weil der sich einfach so verbreitet und keine Ressourcen darin verschwendet werden, Männer darauf zu testen, weil es für die nicht gefährlich ist.
Ja.
Ist natürlich wieder auch so ein Thema, wo wir ganz giftig drauf reagieren, weil generell in unserem heutigen oder generell in der Medizin werden so wenig wie möglich Ressourcen darauf verschwendet, Krankheiten oder irgendwelche Sachen zu untersuchen und an Lösungen zu forschen, die nur Frauen betreffen.
Da gibt es doch auch einen Buchtipp.
Ja, Buchtipp ist...
Ja, müssen wir raussuchen. Wir verlinken das Buch. Da geht es genau darum, medizinische Forschung von Krankheiten.
Ja, da geht es generell um...
Und wie Frauen da benachteiligt werden.
Wie Frauen generell in der Gesellschaft benachteiligt werden. Ist auf jeden Fall ein gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Und das war dann nochmal so ein Schlag in die Fresse, wo ich mir so gedacht habe, wieso zur Hölle kann ich mich nicht testen lassen darauf, um Sicherheit zu haben, um niemanden anzustecken.
Ja.
Und der Virus ist bei Frauen, bleibt der das Leben, wie gesagt, Leben lang im Körper und kann schweren Krebs hervorrufen und man muss sich dann immer wieder testen lassen. Und bei Männern kann es sein, dass der nach 2-3 Jahren einfach aus dem Körper verschwindet.
Ja?
Ja.
Verrückt.
Ja.
Es,
bis man den dann wieder bekommt.
Es ist wie immer unfair und es ist nur nervig, dass Frauen in der Regel
komplett ungefährlich für Männer.
Ja.
Und deshalb werden da keine...
Nein.
Gibt es keine Tests für Männer?
Ich habe jetzt jedenfalls diesen High-Risk HPV und habe ein bisschen schlechte Laune. Deshalb, geschützten Verkehr habe ich eh mit allen Menschen außer mit Konstantin, aber es ist halt einfach absolut unklar, wie konkret, also was man theoretisch alles beachten muss, um wirklich, wirklich niemanden anzustecken. Es geht quasi nicht. Also wenn man Sex hat, auch geschützten Sex, kann es trotzdem gut sein, dass man Leute damit ansteckt, auch wenn wahrscheinlich die meisten Leute den Virus eh haben. Und ich bin sogar geimpft worden als Jugendliche gegen Gebärmutterhalskrebs, gegen diesen HPV-Virus und es hat anscheinend nichts gebracht. Und ich war auch irgendwie pissig auf meinen Arzt.
Weil sich mittlerweile sehr viele
Variationen wieder... Ja, es gibt Variationen mehr Viren, wieder, als in dieser alten Impfung waren.
Ja.
Ich war irgendwie richtig sauer auf meinen Arzt und hab den ganz schön angepumpt, hatte dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, aber...
Das war ja eine ganz andere Sache.
Ja, aber er hat dann auch einfach, hat mich dann mit dieser Diagnose, dass ich dann jetzt halt den Rest meines Lebens dieses Risiko habe und regelmäßig zu diesem Screening muss und vor allen Dingen immer das im Nacken habe, dass ich weiß, ich gehe zu dieser Untersuchung und es kann gut sein, dass ich zu dieser Untersuchung gehe und dann auch während dieser Untersuchung, ohne dass ich es vorher weiß, so eine Gewebeprobeentnahme habe. Da muss ich dann jedes Mal mit rechnen jetzt und ich weiß es halt vorher nicht, ob es passiert oder nicht. Und das ist natürlich schmerzhaft und findet ohne Betäubung statt, natürlich. Ja, und es nervt einfach maximal. Und er hat mir auf jeden Fall kein Wort darüber gesagt, ob ich jetzt irgendwas beachten muss, ob ich irgendwas tun muss, damit ich niemanden anstecke, ob ich in meiner Partnerschaft irgendwas beachten muss. Nichts, kein Wort. Das war einfach nur, ja, dann haben sie das jetzt. Und dann kommen sie in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, kommen sie dann wieder zur Kontrolle. Bis dahin, aber tschüss.
Es ist gefühlt mittlerweile echt sehr oft so. Genauso wie meine Hausärztin, die mir gesagt hat, ja, ist wahrscheinlich der Epstein-Barr-Virus. Ja, dann müssen sie jetzt die und die Medikamente nehmen. Aber mehr wird einem darüber nicht gesagt.
Nein.
Wie ansteckend man ist, wie lange. Auch,
dass der Virus für immer im Körper ist.
Dass der für immer im Körper ist. Die Ärzte geben einem heutzutage so wenig Informationen wie möglich.
Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Dann, und trotzdem wird immer wieder gesagt, ja, googelt nix und sucht euch keine Informationen aus dem Internet raus. Aber wenn man irgendwas wissen will über seinen Körper und die Krankheiten, die man hat, muss man immer das Internet befragen. Und wenn man dann Ärzte fragt, kriegt man teilweise so grantige Antworten, wie man es wagen kann, überhaupt irgendwas in Frage zu stellen. Oder irgendwelche Fragen zu stellen darüber, wie schnell man wieder irgendwas unternehmen kann oder so, sonst was, ist für mich ein bisschen unbegreiflich.
Ja, es macht einen fassungslos. Und ich mache mir dann natürlich, Entschuldigung.
Ich wollte noch einen kurzen Anhang machen, damit uns Leute keine falsche Informationsspreading unterstellen. Es gibt theoretisch Tests, um HPV zu erkennen bei Männern, aber die sind weder zugelassen, noch sind die sehr vielversprechend.
Ja.
Also die können, die sagen einfach so gefühlt so 50-50 die Wahrheit.
Mhm.
Also die könnten auch einfach sagen, dass man nicht krank ist, obwohl man krank ist. So, also die sind nicht wirklich gut entwickelt und diese Tests macht quasi niemand.
Ja.
Also niemand macht diese Tests, weil die nicht wirklich zuverlässig sind, die Tests.
Ja.
Und es wird auch an keinen Tests gearbeitet, die zuverlässiger sind, weil das, wie gesagt, nicht von Relevanz ist für Männer.
Ja, schön. Willkommen im Patriarchat.
Das ist...
Da fällt einem nichts zu ein.
Da fällt einem wirklich nichts zu ein, weil das wird null über Prävention gearbeitet für eine Krankheit, die Frauen wirklich echt schaden kann im ganzen Leben. Und man weiß, die Männer sind diejenigen, die das überall verteilen und die meisten Frauen anstecken. Und dann wird einfach gar nicht an Tests gearbeitet, oder überhaupt die Bevölkerung davon zu informieren. Weil ich wusste, dass nur wegen einer engagierten jungen Frau, mit der ich was hatte, die sich damit beschäftigt hat und das wissen wollte, ob sie das hat, weil sie in ihrem... also sie hat generell alle paar Monate
die STIs.
STI-Tests gemacht und war sehr... bestrebt darauf, kein HPV zu bekommen, weil sie auch damals als Jugendliche und Kind diese Impfung nicht hat machen können, weil die Mutter das verboten hat.
Ja.
Obwohl sie da Interesse daran hatte. Und deshalb wollte sie unbedingt kein HPV bekommen und hat jetzt High-Risk-HPV.
Ja, es ist beschissen. Also das Thema generell, STIs, und ich rede jetzt nicht von einer Runde Syphilis, keine Ahnung, hatte ich noch nie, aber es gibt ja auch so Krankheiten, die kriegt man dann weg mit einer Antibiose und dann ist das erledigt.
Mhm.
Aber Sachen, die einfach bleiben, ist halt kein Spaß, ne?
Nö.
Naja, hatten wir auch noch erfreuliche Dinge, um das mal abzurunden. Nach den vielen nett erfreulichen sexuellen Geschichten und Erlebnissen und Miteinander und Liebesschwüren und jetzt dem ganzen Frust.
Wir
Hat ein Rendezvous.
Hatten ein Rendezvous.
Ja, das müssen wir noch erzählen. Genau,
das wollte ich auch
sagen. Ich war dran mit der Rendezvous-Organisation.
Ja.
Das haben wir gestern Abend gemacht. Ich habe Konstantin zu einem Rendezvous in die Innenstadt entführt, weil da gerade so Kunstinstallationen sind, die abends leuchten und im Dunkeln sind. Und dann haben wir uns einen Cocktail, zwei Cocktails to go geholt. Wir sind gerade dabei, den besten Mai Tai der Stadt zu suchen.
Ja.
Und uns durchzutesten. Ich finde, das ist ein richtig gutes Hobby.
Ja.
Haben wir immer was zu tun? Immer einen Grund, einen Mai Tai zu trinken. Und sind dann mit diesem Cocktail auf der Hand durch die Stadt schlawenzelt und haben uns Installationen angeschaut und ganz viel gequatscht und noch was gegessen und so. Wie war es für dich? Du musst gleich noch eine Bewertung schreiben. Ich habe dir das Foto geschickt.
Genau, ich muss noch eine Bewertung schreiben. Es war schön. War cool, die ganzen Installationen zu sehen von verschiedenen Künstlern.
KünstlerInnen?
KünstlerInnen, genau, stimmt. Und fand es auch interessant, dass die Kirche da einfach so mitgemacht hat, KünstlerInnen reinzulassen.
Das war schön.
Und da irgendwas zu bauen und aufzustellen. Ja. Der Weihrauchgeruch war sehr geil. Obwohl ich eigentlich echt nicht gerne in die Kirche gehe. Ja.
Aber so die Atmosphäre, wenn es so nach Weihrauch riecht und dunkel ist und nur so ein paar Lichter an sind, ist schon geil.
Ist schon sexual.
Sexual in der Kirche, das passt nicht zu der Wuppe. Naja, egal. Gott, wie viel Triggerwarnung muss ich einfügen? Nein! Baby!
Auf jeden Fall war es echt cool. Schön, entspannter Abend. Fand ich toll. Eigentlich war noch geplant, danach in den Whirlpool zu gehen, aber dafür waren
wir waren so müde. Aber was machen wir jetzt dafür?
Wir gehen dafür jetzt in den Whirlpool.
Genau. Okay. Hast du noch was, was du loswerden möchtest oder irgendein Gedanke für die neue Woche?
Ich wollte noch sagen, ich liebe dich.
Wie süß bist du denn? Ich liebe dich. Du bist alles.
Doch. Sonst habe ich nichts mehr. Ich freue mich auf die neue Woche, was so ansteht. Und bin gespannt.
Jeder Tag ist so schön mit dir.
Mit dir auch.
Ich liebe einfach alles. Unser Leben. Ja, danke, dass ich mit dir so glücklich sein kann.
Ich danke dir.
Okay. Genug Gesäuse. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
Mhm. Schreibt uns gerne.
Euer schönstes sexuelles Erlebnis, was hängen geblieben ist.
Ja.
Beeindruckt hat.
Ja.
Wir gehen jetzt in den Whirlpool. Nehmen unser Rest Wein mit. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, ihr Hummeln.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.